Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer Wachtberg-Pech im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Momente und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie jetzt Folge 7, Teil 1. Fort.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit dem Historiker Ingo Meyer über große Automobilmarken dieser Welt. Heute sprechen wir über Ford. Guten Tag, Herr Meyer. Was macht Ford? Wo kommen Sie her? Was sind die Perspektiven der Jahre gewesen?
Ja, erstmal guten Tag, Herr Wahl. Wir sprechen heute über Ford und das ist ja eine im Grunde amerikanische Firma, die aber weltweit aufgestellt ist. Überall im angelsächsischen Bereich war sie auch vertreten. Aber sie kam auch nach Deutschland. Henry Ford war ja zunächst in Amerika sehr erfolgreich und er war im Grunde ein Genie, weil er ein Produkt, was er für richtig hielt, so weit laufend verbesserte und auch die Fertigung verbesserte, dass er auf Riesenstückzahlen kam und mit diesen Stückzahlen natürlich dann die Skaleneffekte erreichte, wie man heute so schön sagt, und das Ford T-Modell auch laufend verbilligen konnte und mit jeder Verbilligung wurde der Absatz noch größer und irgendwann reizte es ihn natürlich auch in andere Märkte zu gehen. Das wollte er schon vor dem Ersten Weltkrieg tun. Da gab es auch kleine Anfänge mit einem privaten Importeur in Stolp, der sich die Importrechte für das T-Modell für Deutschland sichern wollte. Aber der Krieg kam dann dazwischen und nach dem Krieg wurde den Deutschen, das wissen die meisten gar nicht, zunächst durch den Vertrag von Versailles auch der Besitz privater Autos verboten.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, ja. Also man kann ja ein Land auch nachhaltig in die Knie zwingen und das gehörte dazu. Nun war Deutschland im Gegensatz zu Frankreich oder England und vor allen Dingen natürlich im Vergleich zu Amerika, was die Fahrzeugdichte oder insbesondere die Dichte von Personenkraftwagen anbetrifft, richtig hinterwäldlerisch. Also wir haben das Auto zwar erfunden, die Franzosen haben es weiterentwickelt, die Amerikaner haben es in die Großserie gebracht und bei uns teilten sich ungefähr 60 Autofirmen, kleine Manufakturen, die man nur im Umkreis von 30 Kilometer zum Teil kannte, teilten sich den Markt und die Situation war dann in der Tat die, nach dem Ersten Weltkrieg hätten die Leute auch nicht das Geld gehabt, also erstmal wurde das verboten, das wurde dann aber wieder gelockert, wie so vieles gelockert wurde aus dem Vertrag von Versailles. Und da wollte Ford natürlich, weil in Amerika auch allmählich spürbar war, dass der Absatz der Tin Lizzy, des T-Modells, zurückging, wollte man auf andere Märkte.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Ford hat also dann recht früh angefangen, ein Montagewerk in Irland zu bauen. Ford kommt ja aus Irland, es ist ja ein Ire. Er hat ein Montagewerk in Manchester gebaut, in England, und er wollte dann auch nach Deutschland. Und das gestaltete sich insoweit schwierig, als dass die Deutschen, um ihren Markt zu schützen, am Anfang unglaubliche Zölle auf Automobile draufgeschlagen haben. Das ist natürlich auch dem Umstand zu verdanken, dass die Gemeinschaft aller Automobilhersteller, und ich nannte ja vorhin die große Zahl, man kann das im Lexikon nachgucken, was das alles für Firmen waren, deren Namen man heute kaum noch kennt, von Brennerbohr über NAG und Simson oder auch Filius, also Marken, die wirklich verschwunden sind. Borgward ist ja bei uns noch aus der Spätzeit auf dem Radarschirm, aber das waren Marken, die sich damals getummelt haben in Deutschland. Und die waren kleine Marken, die haben Autos gebaut, vielleicht 200 Stück im Jahr, vielleicht noch nicht mal das. Und die konnten natürlich nicht mit einer Firma mithalten, die im Jahr in der Spitze in den USA damals schon 1 Million Autos baute. Die hatten ja ganz andere Fertigungsmethoden. Da war ja wirklich Großserie angelegt, die auch nur dann funktioniert, wenn man alles im Detail genau plant, wenn man eine genaue Arbeitsvorbereitung hat, wenn die Prozesse der Fertigung durchdekliniert sind bis ins Letzte. Was bringt natürlich auch eine gewisse Qualität und es bringt natürlich einen enormen Vorsprung. Zum Schluss bezahlt man ja nur noch das Material und die Lohnkosten bei so einem Auto sind ja gering. Die Kapitalkosten entsprechend höher. Also da konnten die Deutschen nicht mithalten und sie haben also ihren Verband, den damaligen Reichsverband der Automobilindustrie, sehr stark belagert, um auf die Regierung einzuwirken, Zölle zu erheben.
Was das ist, Herr Mayer, das ist der Verband der Automobiler, VDA, den ja, man heute hat.
Das ist gut, dass Sie das fragen. Das ist die Vorgängerorganisation des VDA. Im Grunde das Gleiche.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und Verbände haben nun mal die Aufgabe, dazu haben sie ihre Mitglieder, die Belange ihrer Mitglieder zu schützen und zu fördern. Und in diesem Fall war das natürlich Protektion. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ja sowas noch nicht, sagen wir mal, ehrenrührig. Ne? Da konnte man auch sagen, ja, wir denken an unsere Arbeitsplätze und an unsere Absatzmöglichkeiten und wir wollen keine fremde Konkurrenz haben.
Hochaktuell hier heute wieder.
Das ist hochaktuell, ich glaube, da kommen wir nochmal darauf. Das Schützen der Märkte führt natürlich dazu, dass die Konsumenten in den geschützten Märkten nicht das kriegen, was sie kriegen könnten. Das muss man sich immer man immer wieder wissen, ja. Wenn wir eine Welt ohne iPhones und ohne Apple hätten, wären wir hier in Deutschland auch ein Stück ärmer. Natürlich würden wir auch leben, aber wir hätten sowas zum Beispiel nicht. Ne? So, jetzt zurück also. Der Ford hat auf einer Reise nach Europa, damals fuhr man ja noch mit dem Schiff und hatte Zeit, den Graf Luckner kennengelernt. Graf Luckner, das war so ein Seeteufel aus dem Ersten Weltkrieg, der hat viele Bücher geschrieben über seine Abenteuer, die auch in Amerika in Marineclubs gelesen wurden und er wurde eingeladen, deswegen hat er eine Reise mit ihm gemacht. Und auf einer dieser Reisen erzählte der, oder auf einer dieser Reisen, wo ihm Graf Luckner und der Ford zufällig zusammenkamen, und über Zeitungen kannten die sich auch, waren ja beides berühmte Menschen, der Graf Luckner in Deutschland, der Ford in den USA, erzählte ihm der Graf Luckner, als sie über die Exportmöglichkeiten und die Zölle in Deutschland sprachen, die das im Grunde verhindern, über den sogenannten Milchkannenparagraphen in der Zollgesetzgebung. Da hieß es also wortwörtlich, Milchkannen und andere Erzeugnisse aus geformtem Blech sind mit der Steuer oder mit dem Zoll nur bis dahin zu versehen. Also ein geringer Zoll im Verhältnis zu Fertigprodukten bzw. im Verhältnis zu ganzen Autos.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und daraufhin hat der Ford untersucht, das könnte man ja nutzen, diese Milchkannenposition im Zolltarif, ja, um die Autos in Kisten zu verpacken und nach Deutschland zu bringen. Und das ist eine Sache, die macht man ja heute in vielen Märkten noch so. Es ist ja ganz CKD, kennen Sie, Completely Lockdown. Das ist eine Möglichkeit, in Märkte zu kommen, in denen man auch Autos haben will, aber Einheimische beschäftigen möchte.
Muss man vielleicht übersetzen, komplett zerlegt, würden wir sagen.
Ja, komplett zerlegt, ja, in Kisten. Das ist so hat Volkswagen übrigens nach dem Krieg auch angefangen mit Märkten in Südafrika und in Australien. Das ist also das ist also eine Anpassung an die Ländervorschriften zur Einfuhr. Dann hat Ford natürlich gesagt, Berlin war damals die Hauptstadt und wenn man irgendwo hingeht, geht man nach Berlin. Man hat also ein Büro, erstmal ein Verbindungsbüro eingerichtet und man hat versucht aus Dänemark, in Dänemark gab es einen Importeur, der hing aber wieder an Ford England dran, Autos über Lübeck einzuführen. Man hat dann Autos eingeführt über Aachen. Aachen war damals so ein Zollgrenzgebiet nach dem Ersten Weltkrieg, da kriegte man Autos von Belgien relativ leicht rein und konnte sie dann auch wieder nach Deutschland verkaufen. Das habe ich nicht so durchblickt, wie das im Einzelnen ging, aber irgendwie hat es geklappt. Jedenfalls hat man von da aus Autos geholt und hat sie teilweise importiert als ganze Autos, dann Zoll gezahlt, aber die meisten auch in Kisten verpackt. So ging das los. Das hat natürlich nicht nur Ford so gemacht. Das hat auch General Motors so gemacht. Die haben erstmal im Freihafen in Hamburg, nicht außerhalb des Zollgebiets, so ein Werk aufgebaut. Und dann haben sie die Firma General Motors nach Berlin gegangen. Und Ford und Opel haben in den 20er Jahren in Berlin montagemäßig Autos produziert. Und zwar nicht wenig, General Motors sogar mehr als Ford. Und Ford hat relativ schnell am Westhafen da ein altes Gelände gehabt. Da war wahrscheinlich vorher eine Waffenfabrik drin oder Rumpler, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben sie am Westhafen produziert und haben relativ schnell eine Belegschaft aufgebaut, die am Anfang nur 300 Leute hatte und zum Schluss schon in die über 1000 ging und haben Autos gebaut in beträchtlichen Stückzahlen. Was die Deutschen natürlich sehr gestört hat, die da von einer Schmutzkonkurrenz gesprochen haben und irgendwann hat dann bei irgendeinem Ford auch mal was geklappert. Was wurde denn in den Zeitschriften hoch geschrieben nach dem Motto, das ist Ford-Schrott. Ja, also man hat also auch durch Diskriminierung versucht damals, sich diese ausländische Konkurrenz vom Hals zu halten.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Dann kam natürlich dazu, 1928, muss man sich mal vorstellen, da hat Ford einen Weltmarktanteil gehabt von fast 50%, ne, wenn man das über die ganze Welt, die Produktion betraf. Und auf einmal ging es in Amerika aus mit dem T-Modell. Das wissen alle, die sich um Autos gekümmert haben. Das ist oft so, das ging mit dem Käfer, Volkswagen Käfer, ähnlich schnell. Als ein Erfolg und Erfolg und Erfolg und die Mutter des Erfolges ist gleichzeitig zuständig für den nächsten Erfolg. Und irgendwann haben die Konkurrenten bessere Autos gehabt und irgendwann werden Leute anspruchsvoller und wollen nicht immer das gleiche Auto haben, was der Nachbar auch hat. Und mit einem Schlag war die Sache mit dem T-Modell vorbei. Und da stand Ford mit dem Rücken an der Wand und die haben in der Tat 11 Monate das Werk zugemacht in Amerika, heute unvorstellbar. Mhm. Um was zu tun in der Zeit? Ein neues Auto zu konstruieren. Nach dem T-Modell kam das A-Modell. Und auch in Berlin, diese Dependants, die Ford da hatte, musste einfach zumachen. Die kriegten keine Autos mehr. Die haben noch so lange wie möglich versucht, Ersatzteile zu kriegen und aus den Teilen Autos zu bauen. Aus den vielen CKD-Kisten da. Und dann war es auch vorbei. Und dann war für die auch letztendlich so ein gutes Dreivierteljahr Schluss, bevor denn das neue Auto kam.
Also man hat, das ist üblich gewesen, eine Besinnungspause, wenn ein Produkt sich nicht mehr verkaufen ließ, von Dreivierteljahr bis einem Jahr gemacht, um ein neues Produkt zu entwickeln und aufzulegen. Und dann ging es wieder mit voller Frische weiter.
Ja, kann man sagen, mit voller Frische. Aber das war natürlich, das muss man sich mal überlegen, wenn man ein so großes Werk hat, wie Ford das hat, mit einer so eingeschliffenen Produktion, und die ganze Produktion ist auf einen Typ aufgebaut, dann ist das natürlich ein Wahnsinnskraftakt gewesen, so ein Werk anzuhalten, ein neues Auto zu konstruieren, was man bis dahin gar nicht hatte, und dann natürlich die ganze Produktion darauf einzustellen und wieder anzufahren. Also, dass Ford das überhaupt überlebt hat, angesichts der Konkurrenz, die dann in Amerika ja auch da war, die waren ja dann nicht mehr alleine.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Bei Corvette, bei General Motors hat man das 1983 gemacht, indem man ein ganzes Jahr, ein Jahrgang hat ausfallen lassen. Ja. Da hat man eine neue Produktionsstätte gebaut und neue Entwicklungen. Und gerade jetzt, hochaktuell, macht man das Gleiche bei der Ford-Entwicklung hin zur C8 Corvette. Da lässt man auch monatelang die Produktionsbänder ruhen. Deswegen ist das für mich interessant, dass man das schon 1928, also vor 90 Jahren gemacht hat.
Also zunächst einmal bin ich Ihnen richtig dankbar, dass Sie mich unterbrechen, damit das aus dem Monolog rauskommt. Ich sehe natürlich, dass man das macht, aber das sind dann natürlich dann Teile einer Firma. Da ist die Produktionslinie eines bestimmten Typen unterbrochen und die anderen Teile der Firma können weiterarbeiten. Hier kam für Ford in den USA eine ganz bedrohliche Lage ins Spiel, bei allem Kapital, was sie sicherlich gesammelt hatten. Da wurde ein ganzes Werk angehalten, was nur dazu da war, einen einzigen Fahrzeugtyp zu bauen. Und den möglichst noch in schwarzer Farbe, wie man immer so persiflierend sagte, weil man da nicht viel Auswahl hatte. Und wie gesagt, der Kraftakt ist gelungen, das A-Modell war dann moderner. Man konnte auch damals, also Ford-Fahrzeuge waren immer zuverlässig, das muss man sagen, aber sie waren nicht vom letzten Stand. Auch bei diesem A-Modell verzichtete Ford, das hätten sie damals schon machen können, auf bessere Bremsen. Andere Fahrzeuge hatten das schon. Ford hat also noch dann mit Gestängebremsen gearbeitet. Die haben sich also schlicht geweigert, hydraulische Bremsen einzubauen. Der Sohn von Ford, der Edsel, hatte seinem Vater das geraten, aber eine Probefahrt mit einem Fahrzeug mit hydraulischen Bremsen ging absolut in die Hose. Und dann hat sich der Vater natürlich bestätigt gefühlt und hat gesagt, so ein Auto hat mechanische Bremsen, das ist einfach zuverlässiger. Ne? Wie heute auch viele Fly-by-Wire oder Drive-by-Wire, denen ist das nicht geheuer, wenn irgendwo in so eine mechanische, hydraulische Linie elektrische Komponenten zwischengeschaltet werden. Ne? Es gibt ja auch heute noch Gesetze, die sagen, dass die Verbindung eines Lenkrads zur Schnecke 100% mechanisch sein muss.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Also jetzt zurück. Also Ford ist das gelungen und sie kamen wieder auf die Füße. Jetzt und haben auch Autos gebaut, und aber in Deutschland ging der ganze Automobilbau in dieser Zeit Ende der 20er Jahre zurück. Alle werden sich erinnern an diesen riesen Börsencrash, an den Schwarzen Freitag. Das ist in die heutige Zeit so übersetzt, 10-mal Lehman Brothers war das, ja, was wir mit Lehman Brothers vor 8 Jahren noch einigermaßen die Welt abfangen könnte auf den Finanzmärkten, was schlauer geworden ist. Das war damals also der riesen Börsencrash, der ein Jahr später nach Deutschland kam. In Deutschland wurden die Autos besteuert, aber die Ford-Fahrzeuge haben sich etabliert in Deutschland. Und jetzt kam es darauf an, dass man nicht nur das Ganze etablierte, sondern dass man auch, sagen wir mal, in eine größere Fertigung ging, indem man auch etwas mehr den nationalen Anteil erhöhen wollte, indem man aus dieser CKD-Produktion rauskommen wollte.
Das war Teil 1 unseres Berichtes über Ford. Teil 2 hören Sie in der nächsten Sendung.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.